Also, heute starten wir mit unserer Reihe durch das Matthäusevangelium und das machen gar nicht mehr so viele, ne? So richtig oldschool durch die Bibel gehen, Vers für Vers durchflügen. Das ist ein guter Grund für uns, das zu machen oder das mal wieder zu probieren. Ne? Themenpredigten sind meistens einfacher, als sich Vers für Vers durch die Bibel zu pflügen und da dann doch den Zusammenhang finden. Und unsere Absicht bei dem Gang durch das Matthäusevangelium ist nicht, möglichst genaue Bibelwissenschaft hier oder theologische Untersuchungen anzustellen. Dafür sind wir erstens nicht die Fachmänner für. Ja, das überlassen wir den Theologen an der Uni. Die können das besser als wir. Und das ist zweitens auch nicht das, was ihr braucht. Weil hier geht es, uns geht es darum, dass wir euren Geist, eure Seele, eure Herzen ernähren, dass die durch das Wort Gottes stark und fest werden. Also wir haben hier eine praktischere, anwendungsbezogene Richtung. Deswegen möchte ich euch auch nicht diese ganzen Sachen, wann, diese ganzen Kontroversen, wann ist Matthäus entstanden und all diese Sachen, darüber ist wunderbar viel geschrieben worden und man kann damit Stunden verbringen, das alles zu lesen. Das ist auch, das hat auch einen Wert. Aber das ist nicht unser erster Fokus. Unser erster Fokus hier als Gemeinde ist, was sagt uns Gott, was können wir aus dem Matthäusevangelium für unser geistliches Leben lernen. Und deswegen werden wir die ganzen bibelwissenschaftlichen Erkenntnisse nur insoweit zur Hilfe nehmen, als dass sie, wenn sie etwas mit uns direkt sich auf unser geistliches Leben anwenden lassen. Also wir haben hier nicht den Anspruch, jetzt auf universitärem Niveau hier das zu machen. Und wir steigen am besten sofort ein. Wir werden auch nicht jedes Kapitel und jeden Vers durchgehen. Dann sitzen wir hier noch bis Ende des Jahres und werden nicht fertig. Das heißt, die Prediger, die predigen, dürfen sich selber, wir werden schon grob chronologisch durchgehen, aber die Prediger dürfen sich selber aussuchen, welche Kapitel und welche Schwerpunkte sie machen wollen. Und natürlich lassen wir da einiges aus, das wird durchaus passieren. Matthäus hat, wie andere Evangelienschreiber auch, er hat natürlich einen Sinn und Zweck gehabt. Der wird auch relativ deutlich im Matthäusevangelium, warum er das Ganze schreibt. Und in manchen Evangelien, da wird explizit gesagt, warum das geschrieben wird. Zum Beispiel Lukas ist da ziemlich einfach. Ne? Lukas sagt, ich schreibe das jetzt mal alles auf, damit ihr genau wisst, wie das alles sich abgelaufen ist. Und Lukas sagt zum Beispiel explizit in den ersten Versen in seinem Evangelium, dass er versucht, das Ganze chronologisch aufzuschreiben. Matthäus sagt das nicht und man merkt bei Matthäus auch, naja, so die Chronologie war für Matthäus jetzt nicht das Entscheidende. Er widerspricht sich doch zum Teil mit den anderen. Aber das ist gar nicht der Punkt bei Matthäus. Matthäus hat einen ganz, ganz anderen Punkt. Es gibt andere Sachen, die sind bei ihm ganz entscheidend und die fallen auch sofort auf. Ja. Es gibt einen roten Faden im Matthäus-Evangelium. Ja, und dieser rote Faden ist, Christus ist der Messias und er kommt als König, um ein Reich zu errichten, um eine Herrschaft aufzubauen. Das ist so der rote Faden, der sich durch das ganze Matthäus-Evangelium zieht, das werden wir hier in den Predigen auch deutlich rausstellen noch. Ja. Christus ist, und Matthäus legt einen ganz besonderen Schwerpunkt darauf, dass Christus, dass dieser Jesus, über den er da schreibt, dass der im Alten Testament vorausgesagt ist. Matthäus macht einerseits eine total enge Anknüpfung und man findet immer wieder diese Formeln in Matthäus, dies geschah, damit die Schrift erfüllt ist, dies geschah, damit sich das Wort des Propheten erfüllt, damit und so, ne, Immer wieder findet man diese Formeln, dass diese Befehle, dass diese Worte, dass diese Verheißungen sich erfüllen. Solche formelhaften Redewendungen findet man immer wieder und extrem häufig. Ne? Immer wieder greift Matthäus zurück und sagt, hier, das ist, was Jesaja prophezeit hat. Ne? Also er hat einerseits eine ganz, ganz enge Anknüpfung an die Kultur, in der er lebt. Und er schreibt im gewissen Sinne da ja auch zum Teil zu seinen Leuten, an jüdische Gläubige. Und zum anderen Teil grenzt er sich auch total scharf ab. In keinem anderen Evangelium ist der Konflikt zwischen Jesus und dem etablierten religiösen System, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, den Sadduzäern, so deutlich. Wir haben in Matthäus diese Weherede in Matthäus 23 gegen die Pharisäer. Und dieser Konflikt zwischen Jesus und dem etablierten religiösen System, also das ist bei Matthäus zum Beispiel richtig krass. Er hat extrem viel Bezugstellen zum jüdischen Glauben, zum Alten Testament und doch legt er sich mit ihnen ganz gewaltig an. Also Christus ist der im Alten Testament prophezeite Messias. Christus ist aber nicht nur, also dieser Messias ist der Sohn Davids, das ist Matthäus ganz wichtig. Und Sohn Davids bedeutet, der ist ein König. Der ist in dieser Linie der von Gott prophezeiten, verheißenen Könige. Ja. Ein Nachkomme von dir, es wird nie einem, also ein Nachkomme von dir wird immer auf dem Thron sitzen, hat Gott David prophezeit. Und Jesus ist, Christus ist dieser Nachkomme, der irgendwann für immer auf diesem Thron sitzen wird, auf dem Thron Davids. Und er kommt um ein Reich. Und Reich bedeutet ein Herrschaftsbereich, ein Bereich aufzubauen, wo er die herrscht, wo sein Wille passiert, wo das passiert, was er möchte, wo seine Gesetze umgesetzt werden und wo nach seinen Prinzipien gelebt und regiert wird. Und das gesamte Matthäusevangelium ist eigentlich nichts anderes als eine Erklärung. Was ist das für ein Reich, das da kommt, das angekündigt wird? Ja. Wie funktioniert das Leben in diesem Reich? Was sind sozusagen die Grundsäulen dieses Reiches? Was ist das für ein König, der dieses Reich beherrscht? Ja. Das ganze Matthäusevangelium erklärt dieses Reich und ist eine Einladung, in dieses Reich, in diesen Herrschaftsbereich, unter diese Herrschaft zu kommen, sich diesem König freiwillig zu unterwerfen und den Lebensstil dieses Reiches zu leben. Und bei den meisten Christen, wenn die sowas hören, dann macht es jetzt so einmal Klick im Gehirn, und das christliche Vokabular wird getriggert. Ah ja, also Matthäus schreibt das, damit wir uns alle bekehren und Christen werden. Nein, falsch. Ja, das werden wir heute noch sehen. Falsch, so richtig falsch. Ja, natürlich, die Einladung in dieses Reich zu kommen, sich entscheiden, Christus als dem König zu unterstellen, ja. Aber nein, du kannst sehr wohl ein Christ sein und überhaupt nicht. Du kannst sehr wohl dich für Christus entscheiden oder dich als Christ betrachten und überhaupt nicht nach den Prinzipien dieses Reiches leben. Und du kannst, vielleicht bist du ein Christ, vielleicht gehst du zur Kirche, bist du getauft und hast alles getan und du lässt dich in keinster Weise, ist Jesus wirklich dein König und du lässt dich von ihm nicht beherrschen. Ja? Und du hast auch gar keinen Bock auf den Lebensstil, auf die Kultur, die in diesem Reich normal ist. Du hast keine Lust und du lebst eigentlich nach ganz anderen Prinzipien. Du gestaltest dein Leben nach anderen Maximen und Werten. Ja? Und es geht hier ein bisschen um ein bisschen mehr als nur triff eine Entscheidung für oder gegen Jesus. So einfach ist das nicht. Ja? Das werden wir noch sehen. Matthäus hat sein Evangelium stark gegliedert. Das ist relativ einfach zu sehen. Es gibt 6 Berichte und 5 Reden. Oh, und da können wir mal die Grafik zu einblenden. Ja. Und in den Berichten, berichtet Matthäus einfach, ne, was passiert ist, was er Jesus hat tun sehen. Und ne, der erste Bericht ist Kapitel 1 bis 4, Jesus wird geboren, Jesus fängt seinen Dienst an, in Kapitel Jesus wählt seine Jünger aus und so weiter. Dann kommt die erste große Rede. Und diese Rede ist die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Dann kommt Kapitel 8 bis 9 wieder ein Bericht. Da tut Jesus dann die Wunder und demonstriert seine Macht. Dann kommt die Rede, wo er die Jünger aussendet. Dann kommt ein Bericht, wie er abgelehnt wird. Jesus geht mittlerweile dann auch runter nach Jerusalem. Also erstmal bewegt er sich da in Galiläa, später wird abgelehnt. Dann kommt wieder eine Rede, was im Reich wirklich wichtig ist, Barmherzigkeit und solche Sachen. Dann geht Jesus nach Jerusalem runter, kriegt noch mehr Ablehnung. In Matthäus 13, das ist sozusagen die Mitte oder das ist sozusagen das Zentrum, auch thematisch. Ne? Ein ganzes Kapitel nur über Gleichnisse über das Reich. Was im Reich wirklich wichtig ist, das ist sozusagen auch eins der Herzstücke. 14 bis 17 noch mehr Ablehnung, 18 das Verhalten im Reich, da geht es um die Barmherzigkeit und der Kleinste wird der Größte sein und so. Und dann kommt natürlich das Finale ab 19 bis 22, Jesus kommt tatsächlich in die Stadt Jerusalem, der Sohn Davids kommt in seine Stadt, wo sein Thron leer steht. Und er wird natürlich nicht auf den Thron gelassen, sondern er hält dann die berüchtigte Endzeitrede und die fängt damit an, dass er das ganze religiöse System verdammt, indem er diese Strafrede gegen diese Pharisäer in Matthäus 23 hält und in 24, 25 kommt dann diese berühmte, wo die Jünger ihn fragen, was wird alles noch kommen und dann zählt Jesus das der Reihe nach auf. Und in 26, 8 bis 28 haben wir dann Totenauferstehung. Das ist so der rote Faden. Und jedes Kapitel, was wir hier finden, hat in irgendeiner Form damit zu tun, dass Jesus der König ist und dass er ein Reich errichten will. Und wir finden dann immer am Ende so einen Abschnitt. Jedes Mal, nachdem Jesus so eine Rede hat, findet man diese Formel. Die heißt ungefähr so, und es geschah, als er diese Worte, diese Befehle, diese Gleichnisse beendet hatte, dann ging er und so weiter. Und also das ist immer das Ende so einer Rede, findet man immer diese Formel. Und daran sieht man, Matthäus hat sich schon ein paar Gedanken gemacht beim Schreiben. Und er hat das so ein bisschen durchgestylt oder absichtlich so geschrieben, um halt den Punkt zu machen. Um halt seine Message nach Hause zu bringen. Seine Message war jetzt nicht so, ich will jetzt mal einen minutengenauen, detailgetreuen, chronologischen Ablauf bringen, sondern seine Message ist, ich will euch zeigen, dass dieser Jesus tatsächlich der König ist und dass das mit seinem Reich kein Spaß ist, sondern ernst ist. Das ist für Matthäus das Wichtigste. Das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man das liest. Und in Kapitel 1 und 2, da flügen wir auch nur mal als Einleitung so durch. Der fängt einfach mit dem Geschlechtsregister an und anders als bei Lukas fängt das Geschlechtsregister hier bei Abraham an. Klar, das macht auch Sinn aus Matthäus Sicht. Abraham ist der Beginn des Bundes, der ist der erste Jude sozusagen, der erste Hebräer. Und es geht von Abraham über, Abraham ist der diese Verheißung gekriegt hat, mit den Nachkommen und so weiter. Und über diesen Nachkommen Abrahams, über den Samen Abrahams, das ist ja am Ende dann Christus. Deswegen, das ist die Logik hier. Es geht dann über David und endet bei Josef. Und Josef gebiert dann Jesus. So. In Lukas ist das andersrum. Lukas wird das Ganze rückwärts. Und klar, wenn man irgendwie was liest, das Auffälligste an diesem Geschlechtsregister ist, da kommen einige Leute drin vor, die eigentlich nicht drin vorkommen sollten. Das habt ihr alle, das ist kein Geheimnis, das hört man in jeder Predigt darüber, deswegen will ich darüber nicht lange. Also da taucht eine Kanaaniterin auf, Rahab, da taucht eine Moabiterin auf, Ruth, und von denen steht im Gesetz Gottes, die sollen eigentlich nicht da reinkommen. Die sind aber doch da reingekommen. Der erste Hinweis darauf, dass das hier was Größeres ist und dass das Reich und der König, dass das nicht nur für die Juden gilt, sondern für die ganze Welt. Da kommen zwei Prostituierte drin vor, Tamar und Rahab. Da kommen überhaupt Frauen drin vor und so. Da sind einige auf Merkmale und Besonderheiten, die deutlich machen, so hey, dieser Jesus, der ist auch für die Prostituierten da. Der ist auch für die Heiden da. Der ist auch für die da, die eigentlich nicht dazu gehören und so weiter. Da gibt es viele gute Predigten. Und man findet schon allein in den ersten zwei Kapiteln, findet man viermal diese typische Formel, damit erfüllt wurde, was in den Propheten steht, was wie geschrieben steht. vereinfacht gesagt, damit erfüllt wurde, was im Alten Testament steht. Findet man in 1, 22, 2, 15, 2, 17, 2, 23. Also es taucht wirklich immer am Ende, ne? Matthäus erzählt, Jesus, Josef und Maria fliehen mit Jesus nach Jerusalem und dann der Grund, warum das Ganze, damit erfüllt wird, was da steht. Also Matthäus möchte zeigen, hey, was hier passiert. Ne? Wann immer er das geschrieben hat, so, ne? Wahrscheinlich in so einem Range von 60 bis 90, je nachdem, wie man zu Prophetie steht. Also wenn man nicht an Prophetie glaubt, dann sagt man, Matthäus muss nach 70 geschrieben sein, weil danach war der Tempel zerstört und er konnte das ja nicht vorher wissen, dass er zerstört würde. Das ist dann die Logik bei einigen. Ne? Und Leute, die durchaus so etwas wie Prophetie für möglich halten in ihrem Weltbild, für die ist das natürlich kein K.O.-Kriterium, für die ist das natürlich logisch, dass Jesus die Zerstörung des Tempels durchaus vorher schon vorhergesagt hat. Aber nur mal so, das sind dann die Logiken, auf die man da so stößt. Aber es ist nicht so entscheidend, ehrlich gesagt. Ja. Für ihn ist entscheidend, hey, liebe Leute, das, was da 33, 34 in Jerusalem passiert ist, ja, das macht total Sinn. Und das ist eine logische Fortführung von dem, was im Gesetz steht. Und das muss alles so kommen, wie die Propheten das geschrieben haben. Das ist der Punkt, den Matthäus machen möchte. Das ist eine weitere typische Matthäus-Formel. Die erste war immer am Ende der Rede, als er diese Gleichnisse beendet hatte, als er seine Rede beendet hatte. Die andere Formel ist, damit erfüllt wurde, was im Alten Testament steht. Genau. Und dann hat man dann auch noch diese Weisen im Morgenland, die tauchen nur in Matthäus auf. Das ist auch wieder typisch für Matthäus Logik. Hey, hier ist ein König geboren. Ne? Und allein nur, dass der König geboren ist, irgendwo da hinten in Kasachstan, da sind irgendwelche Leute, die gucken sich den Himmel an und die merken, hier ist was passiert. So, dieser König wird nur geboren, der kann noch nicht sprechen, der kann noch nicht lesen, der kann nur in die Windel machen, dieser König. Aber sofort hat das internationale Auswirkungen, dass dieser König einfach nur da ist. Ne? Also dieser König, dieses Reich, es ist nicht einfach nur für uns Juden hier in Judäa und Samaria und vielleicht dann noch im Norden. Nee, das ist für die ganze Welt. Und der König wird nur geboren und sofort kriegen die bestehenden Herrscher, Herodes, kriegen Panik. Ne? Herodes fängt an, andere Kinder umzubringen und fühlt sich alleine allein durch das Gerücht, dass da irgendwo im Stall ein kleines Kind als König geboren wird, kriegt Herodes Panik. Ne? Also Matthäus Punkt ist hier, hier wird ein König geboren und der erschüttert den Status quo. Der allein seine Anwesenheit ist schon eine Bedrohung für die bestehenden Machthaber. Und völlig egal, ob diese bestehenden Machthaber rein politische Macht haben oder ob sie religiöse Macht haben. Die fühlen sich alle bedroht. Und das wird auch durch das Matthäus-Evangelium deutlich. Ne? Dieser König kommt, um die Dinge so ein bisschen schön, ja, der wird einiges durcheinander schütteln. Ne? Der wird die Karten neu mischen. Ne? Und das ist sozusagen der Punkt, was Matthäus in den ersten zwei Kapiteln mit der Geburt Jesu, mit dem Geschlechtsregister, mit den Weisen aus dem Morgenland, mit Herodes und all dem, was da passiert. Ne? Wir erfahren, dass ein König geboren ist, dieser König ist der prophezeite Messias. Dieser König wird sofort von den weltlichen Herrschern als Bedrohung wahrgenommen. Ne? Dieser König sorgt sofort für internationale Verwicklungen. Also da passiert einiges. Das ist nicht einfach nur ein Baby in der Krippe. Und jetzt in Kapitel 3, und da werden wir dann jetzt ausführlicher uns die ersten 10 Verse angucken. Ne? In Kapitel 3 passiert erstmal etwas. Jesus ist mittlerweile irgendwo, Jesus wächst heran und sein Hauptwirkungsort am Anfang war natürlich Galiläa. Galiläa, Nazareth, da oben im Norden, er war im Norden. Und Norden und Süden, naja, das war auch so eine Sache. Ne? Der Norden und der Süden, das war nicht, das war keine homogene Gegend. Die Juden im Norden hatten einen anderen Dialekt. Außerdem waren im Norden, waren halt nicht nur Juden. Da war halt, das war viel diverser, viel durchgemischter. Wir erfahren, in einer Gegend wurden sogar Schweine gehalten. Also da könnt ihr sicher gehen, dass im Umkreis von Jerusalem, da hat man zur damaligen Zeit garantiert kein einziges Schwein gefunden. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hätten das gefunden. Die hätten den Schweinehirt da aber verjagt, wenn er das überlebt hätte. Schweine galten als unrein. Im Norden war das möglich. Und Jesus war zuerst im Norden. Und jetzt lesen wir hier in Vers 1, in jenen Tagen, Jesus ist da irgendwo im Norden, und das ist auch in jenen Tagen, ja, typisch Matthäus, ne? Das ist völlig ungenau. Keine Ahnung, wie alt Jesus jetzt ist. Jesus wahrscheinlich ist jetzt schon erwachsen. Ne? Und das ist Matthäus nicht so wichtig, wann genau, zu welchem Tag, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Jahr, wie alt Jesus jetzt hier war. Er schreibt einfach, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Ne? Und Jesus ist eigentlich im Norden, ist im Norden aufgewachsen, Nazareth, Kapernaum, Galiläa da. Und der Norden war auch nicht so konservativ wie der Süden. Der Süden, klar, ne, da war der Tempel. Die Juden, für die war die Geografie total wichtig. Ne? Die haben natürlich, weil sie näher am Tempel waren, haben sie auch auf den Norden ein bisschen herabgeguckt. Ne? Und der Norden, naja, der war sowieso viel zu vermischt, ne, mit Ausländern und Heiden und was auch immer. Und Leuten, die es wagten, Schweine zu halten. Ne. Ist auch ein interessanter theologischer Nebenschauplatz. Ne. Galiläa versus Judäa, der Norden versus der Süden. Ne. Dazwischen war noch Samaria. Aber Johannes der Täufer, der taucht fast im Zentrum auf. Fast. Ja. Und das ist auch interessant, er verkündigt in der Wüste. Der ist nicht in Jerusalem im Tempel, wo er eigentlich die größte Zuhörerschaft hat. Ja. Der ist in der Wüste und die Wüste, da kann man jetzt sich Bilder angucken, das ist jetzt nicht das netteste Land. So, ne? Also in Jerusalem war der Komfort wahrscheinlich größer als da in der Wüste von Judäa. Aber das ist auch... Das ist auch wieder so typisch für die Bibel. Jerusalem ist der Tempel. In Jerusalem ist das ganze etablierte System. In Jerusalem findet der ganze Opferdienst, der ganze Gottesdienst, alles findet da statt. Und einmal im Jahr müssen die auch alle darüber reisen. Auch die aus dem Norden müssen runterkommen. Jesus hat ja mit 12 Jahren diese Reise zum ersten Mal gemacht und so. Aber die Wahrheit findet sich nicht da, wo man sie vermutet. Diese neue Botschaft wird nicht zuerst im Tempel verkündigt, sondern irgendwo abseits in der Wüste. Und das ist so typisch. Außerhalb des Lagers ist so eine Formulierung, die finden wir im Hebräerbrief und im Gesetz. Ganz entscheidend, da ist auch ein interessanter Pfad, Nebenpfad, den man mal theologisch buddeln kann. Ja. Und in der Bibel ist das so häufig, die Wüste, klar, ist kein netter Ort, aber in der Bibel ist das ganz häufig der Ort, wo du Gott begegnest. In der Einsamkeit, wo all die Ablenkungen ausgeschaltet sind. Ja. Die Wüste ist neben all den Bedeutungen immer der Ort in der Bibel, wo man Gott begegnet. Mose begegnet zu Gott sogar, der war in der Wüste, hat da die Schafe gehütet, aber dann steht im hinteren Teil, also in der Wüste von der Wüste sozusagen, am letzten Ende, da hat er diese Episode mit dem brennenden Busch. Ja? Und die Botschaft hier ist, wenn du wissen willst, was wirklich passiert, dann musst du Jerusalem verlassen, du musst den ganzen Trubel, die ganze Geschäftigkeit verlassen und dahin gehen, wo es ruhig ist. Ja. So, und Johannes der Täufer, er taucht in jenen Tagen in der Wüste auf. Ne? Und wir wissen, der war der Herold. Das erfahren wir nicht so sehr aus Matthäus, sondern eher aus den anderen Evangelien. Ja, Jesus erklärt das sogar in einem Evangelium ausführlich, warum er gekommen ist, wer er ist. Und, und so weiter. Aber das ist nicht das Thema. Aber wir wissen, Johannes hatte einen Kernauftrag, und zwar den Weg vorzubereiten, die Leute vorzubereiten für den König und für dieses Reich. Ja. Und die Fragen, die wir hier im Kopf haben müssen, natürlich, jetzt, wir lesen jetzt gleich über Johannes, was ist notwendig, um für dieses Reich, um für Gottes Herrschaft bereit zu sein? Was muss man tun, um sich für das Reich zu qualifizieren? Was ist das für ein Reich? Was will dieser König? Was sind die Forderungen? Ja. Und jetzt fängt seine Botschaft an. Ja. Johannes der Täufer erscheint und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht in Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ja. Buße tun, ich habe vor 2 oder 3 Sonntagen habe ich diese Predigt Basic Survival Skills, Grundlagen für ein halbwegs normales Christenleben, gepredigt. Und eine der Grundlagen war regelmäßig Buße, Sünden bekennen und sowas. Ja. Empfehle ich euch, das zu hören. So. Und hier Johannes, seine Vorbereitungspredigt auf Jesus ist, tut Buße. Die fängt damit an. Ne? Und Buße ist im einfachsten Sinne eine Änderung des Denkens, besser noch eine Änderung des Sinnes. Mit Sinn meine ich nicht nur einfach jetzt ein Gedanken, sondern die ganze Weltanschauung und Grundhaltung. Ne? Alles, was dem Gedanken zugrunde liegt. Das ist mit all meiner Absicht. Ne? Eine Änderung meiner Grundhaltung. So wie in Lukas 15, der verlorene Sohn ist vom Vater weggelaufen und mittlerweile geht es ihm richtig, richtig schlecht. Und er muss da die Schweine hüten und muss Schweinefutter essen, um überhaupt zu überleben. Und dann steht da in Lukas 15, und er kam zu sich selbst. Ne? Als ob er aus so einem Koma aufwacht, aus so einer Betäubung aufwacht und auf einmal aus einer Fantasiewelt aufwacht. Er kam zu sich selbst und sagte, was bin ich nur für ein Idiot? Bei meinem Vater ging es mir doch viel besser als das, was ich jetzt hier habe. Das ist der Beginn der Buße. Das ist natürlich eine Änderung des Denkens. Ne? Aber es ist auch gleichzeitig so, dir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Und alles, was du dachtest, was richtig gut oder was so sein muss, wie es ist, merkst du auf einmal, es ist doch nicht so. Ne? Wenn du merkst, wenn du durchs Leben gehst und denkst, boah, der ist schuld und mein Chef ist schuld, dass es mir schlecht geht oder so. Ne? Und auf einmal kriegst du eine komplett andere Perspektive und merkst, ja, ich habe ja dazu beigetragen. Ne? Ist ja doch nicht so, dass alle schuld. Das ist so eine Änderung der Grundhaltung. Da ändert sich mehr als nur 1, 2 Gedanken. Nein, du kriegst im Grunde eine andere Brille aufgesetzt, mit der du auf einmal auf die Welt schaust. Und die Buße beim verlorenen Sohn, die bleibt ja nicht nur mit diesem, das fängt innerlich an. Er ist da immer noch bei den Schweinen. Äußerlich hat sich nichts verändert bei ihm, außer dass er jetzt die Welt mit anderen Augen sieht. Und dann kommt, und das ist ganz wichtig, das werden wir hier bei Johannes und bei Matthäus auch sehen, dann kommt, die Buße ist noch nicht vollständig, dann kommt noch die Tat. Beim verlorenen Sohn ist es, man muss sich tatsächlich auf diesen weiten Weg zurück zum Vater machen, was wahrscheinlich ein paar Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen gedauert hat. Und als er dann beim Vater ist, muss er auch tatsächlich sich noch entschuldigen und tut das auch alles. Ne? Also es ist Buße, das wird Johannes auch gleich deutlich machen, hört nicht damit auf, einfach nur, okay, ich denke jetzt mal ein bisschen anders. Ich glaube, das machen wir uns heute ein bisschen zu leicht. Ne? Es ist schon ein bisschen mehr als nur dein Denken ändern, aber es ist auch dein Denken ändern. Es fängt damit an, dein Denken zu ändern, aber es ist nicht nur dein Denken, sondern es ist dein ganzes Paradigma. Das ist eigentlich das beste Wort dafür, was leider keiner versteht, deswegen benutze ich es nur zögerlich. Ja. Die Brille, mit der du auf die Welt schaust, mit der du auf deine Umwelt, mit der du dir alles anguckst und durch die du alles filterst und interpretierst, durch die du deine Welt verstehst, die ändert sich. Und ja, kann man sowas selber fabrizieren? Das ist eine spannende Frage, die ich nicht beantworte. Ja, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehe. Aber zum Teil schon. Weil Johannes kommt und sagt, ihr müsst das tun. Das ist etwas, was du tun kannst. Tu Buße. Okay. Um wirklich so das komplett durchzuziehen, brauchst du wahrscheinlich Gottes Hilfe, aber das muss bei dir schon irgendwie als Tat anfangen. Und der Grund, warum du Buße tun sollst, ist das Reich der Himmel. Das Himmelreich ist nahe. Aha. Das ist ziemlich easy. Ja? Die Vorbereitung für das Reich Gottes, für Gottes Herrschaft, ist, dass du Buße tust. Ist, dass du die Welt mit anderen Augen siehst. Da. Es ist nicht, dass du zur Kirche gehst. Es ist nicht, dass du dich taufen lässt. Es ist nicht, dass du im Heiligen Geist erfüllt wirst. All diese Dinge sind nice. Aber es ist nicht, dass du Lobpreis machst, dass du Bibel liest, dass du betest. Nein, wenn du bereit sein willst für Gottes Herrschaft in deinem Leben und auch später dann noch in aller Fülle oder so, ne, du wirst bereit für diesen König durch Buße tun. Dein Leben mit Gott muss mit Buße anfangen. Und wenn du noch nie wirklich so einen Moment hattest, wo du auf einmal siehst, dass du alles falsch interpretiert hast oder dass du so, ne, dass du, wo du noch nie bereut hast, wirklich eingesehen hast, dass die Dinge eigentlich anders sind, dann fehlt dir was. Dann geht die Welt nicht unter, nein. Und dein Leben ist auch nicht zu Ende und so, ne? Aber dir fehlt was. Und es ist gut, es ist besser, das jetzt zu merken, als erst morgen oder in 10 Jahren oder wenn es zu spät ist. Ja, es ist gut, dass du das merkst. Okay, ich hatte sowas noch nie. Ich will sowas haben. Wenn das die Eintrittskarte in das Reich Gottes ist, ja, weil das Reich Gottes, das werden wir spätestens in der Bergpredigt sehen, das ist etwas, was wir alle wollen. Das ist etwas, wonach wir uns alle sehnen, was alle Politiker seit Tausenden von Jahren versuchen zu kreieren und nicht hinkriegen. Ja, ein Reich, wo wirklich Frieden herrscht. Ne? Ein wirklich andauerndes Happy End sozusagen. Ne? Das kriegen wir nicht hin. Und all die Ideologien, die so etwas in der Art als Ziel haben, die, ne? Geschichte ist voll von grandiosen Scheitern. Wo Menschen versuchen, eine Gesellschaft zu kreieren, wo wirklich alle gleich sind und am Ende sind alle gleich arm dran und gleich elend, aber nicht wirklich. Ne? Ja, bei mir war das auch so. Der Tag, wo ich kann mich gut daran erinnern, der Tag, wo ich wirklich zum ersten Mal diese Einsicht hatte. Und bei mir war das, was für eine Einsicht das sein kann oder mit welcher Einsicht das anfängt. Ne? Mit welchem Riss, welche Wand in eurem Haus zuerst einstürzt, das wird anders sein als bei mir und bei jedem. Ja? Bei mir war das damit so, ich bin christlich sozialisiert worden und war dann in der Gemeinde und hab relativ schnell gelernt, wie man alles, was man sagt und tut und nicht tut und so, ne? Und dachte, yo, ich gehöre halt dazu und ich bin halt einer von denen. Und dann kommt der Moment, wo Gott mir zeigt, hey Helmut, du hast Jesus nie geliebt. Eigentlich ist dieser König ist dir völlig egal. Ne? Und wenn man mich das vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall, das stimmt doch gar nicht. Ne? Und in dem Moment, wo Gott seine Lupe, seine Taschenlampe, sein Spotlight dann auf mein Herz richtete, war mir das aber sowas von klar und einsichtig. Ne? Das war der Beginn, wo ich anfing, eine neue Brille zu kriegen, die Welt anders zu sehen. Ja? Und das ist echt was Gutes. Ja? Und auch wenn du ein Christ bist, brauchst du das. Es ist keine... Im Gegensatz dazu, auch manchmal wird das so gepredigt oder entsteht so der Eindruck, vielleicht gar nicht absichtlich, dass das eine einmalige Geschichte zu Beginn deines Christentums ist und dann passiert sowas nie wieder. Sorry. Nee. Ja, das stimmt nicht. Ja, das werden wir auch noch sehen. Und also Buße ist die Eintrittskarte in dieses Himmelreich, in diesen Herrschaftsbereich Gottes, in das Leben, wo der Friedensfürst die Friedensherrschaft ausübt. Und Jetzt sind wir in Vers 3. Na? Jetzt kommt so ein typischer Matthäus. Das ist der, von welchem geredet wurde durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. So, ne? Das ist so, Matthäus legt das Johannes dem Täufer in den Mund und gleichzeitig ist das so ein klarer Verweis, so hey, ne, dieser Jesus hier, ne, das ist die logische Fortführung eures Glaubens. Ja. Was hier passiert, ist im Alten Testament vorhergesagt und das ist ganz normal und logisch und du, lieber Jude, der du in dieser Kultur aufgewachsen bist, solltest das jetzt so glauben, weil das steht da. Wenn du dem AT glaubst, dann musst du das jetzt auch, ne, sehen, dass das die logische Fortführung ist. Das ist, ne, Matthäus schreibt hier, das ist vielleicht wichtig für uns, ne, er schreibt hier zu Gläubigen. Natürlich schreibt er nicht zu Christen, weil damals gab es noch keine Christen. Aber, wenn wir das Äquivalenz so ziehen, ne, das Volk Gottes waren damals die, die an unseren Gott geglaubt haben, an den wir heute auch glauben. Die haben an Gott, er schreibt an Leute hier, die an Gott geglaubt haben. Und Johannes der Täufer predigt in einer total religiösen Gesellschaft und Kultur, wo die Leute alle die gemeinsame Voraussetzung haben. Es gibt diesen einen Gott, der ist größer als alle Götter, der hat die Welt geschaffen und so. Und er predigt zu Leuten, die davon überzeugt sind, die das glauben. Er predigt hier nicht. Das ist nicht im Norden. Hier sind keine Syrophönizier oder sonst irgendwelche. Hier sind noch nicht mal Samariter. Nein, hier sind wirklich nur Juden. Hochreligiöse Leute, die regelmäßig ihre Opfer bringen und sowas. Und die kriegen so eine Predigt. Und wir werden gleich sehen, die finden das auch so ein bisschen so, wieso sagst du uns das hier? Ne? Was willst du denn hier? Wir gehören doch zu den Richtigen. Wir sind doch in der richtigen Gemeinde. So, ne? Wir gehören doch dem richtigen Club an. So, kommt gleich noch. Ne? Und Matthäus schreibt das hier an Leute, die glauben. Und Johannes predigt das hier, seine Vorbereitungspredigt, an Leute, die glauben. Und es kann durchaus sein, dass du an Jesus glaubst und trotzdem nicht bereit bist für seine Herrschaft. Das ist durchaus möglich. Und dann kommt hier dieses Zitat, das ist aus Jesaja 40. 40, Vers 3 ist das. Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So, das ist die Aufpredigt und der Aufruf. Und durch diese Buße ist genau das. Du machst den Weg gerade. Du machst diesen Weg in dein Herz gerade, dass der König, der Könige da reinkommen kann. Ja. Und in Jesaja, der Kontext ist auch interessant, ne? Der Kontext in Jesaja 40, der ist nämlich, Moment, nehmen wir die Maske als Lesezeichen, das ist gut. In Jesaja 40, da heißt es nämlich, der ganze Kontext dieser Predigt oder dieses Verses, den Johannes hier rausreißt, Johannes hat, es kann gut sein, dass Johannes da noch mehr oder auch den ganzen Kontext gepredigt hat. Ne? Matthäus gibt dir hier einen Bericht, nur einen kurzen Bericht darüber. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst, ihr Sklavendienst ist vollendet, ist vorbei. Dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für all ihre Sünden. Jerusalem, deine Strafe ist vorbei. Jetzt kommt was Cooles. Jetzt kommt was Gutes. Du hast genug gelitten. Das ist die Botschaft, ne? Die Jesaja hier prophezeit. Jetzt kommt was Gutes. So. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll zur Ebene werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen und der Mund des Herrn hat es geredet. Also die Botschaft, die hier in Jesaja prophezeit, das klingt so ein bisschen anders als Johannes das so, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. So, ne? Nein, das ist, der Kontext ist, hey Israel, jetzt kommt eine richtig coole Zeit für dich. Ja? Deine Schuld ist vorbei, denn du hast genug gesühnt. So. Und das ist interessant, weil bei Gott, das habe ich auch in meiner Predigt von vor 2 Wochen deutlich gemacht, bei Gott, in Lukas 15 wird das am deutlichsten, Buße ist immer etwas Positives. Und bei uns Menschen hat sich das über die Jahrtausende so eingebürgert, Buße ist ganz schrecklich, da verliere ich mein Angesicht, da demütige ich mich, da muss ich meinen Fehler zugeben. Da muss ich zugeben, dass ich Dinge falsch gesehen habe, und bei Gott ist das komplett anders. Nein, Mann, Jerusalem, tu Buße, weil dein König will zu dir kommen. Lass ihn rein, Mann. So, der hat nur Gutes für dich. Ja? Bereite den Weg für den Herrn vor, dass der zu dir kommt und mit all der exegetischen Freiheit, die ich habe, dass er zu dir in dein Herz kommt, dieser Weg in dein Herz, ja, wo Jesus dann in Offenbarung 3 sagt, sieh, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und übrigens, das ist ein Aufruf an die Gemeinde, an die Christen. Also wieder, du hörst dir diese Predigt an und denkst, oh, ich bin ja ein Christ. Das ist ja irgend so eine, Helmut, der predigt da zu irgendwelchen Heiden und so, dass die sich für Jesus entscheiden sollen. Nein, Mann! So, ja. Nein, ja. Jerusalem muss ich entscheiden. Jerusalem, dir als Christ stehen gute Zeiten bevor. Ja. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Deswegen sollst du Buße tun. Das Reich Gottes ist der Beginn dieser Offenbarung der Herrlichkeit. Und ganz langsam und ganz vorsichtig, ja, aber am Ende wird dann doch irgendwann der Moment kommen, wo es alle sehen werden. Ja. Aber das ist der Kontext. Diese Buße, hey, das ist was Gutes. Ja. Du willst das. Du willst das. Und ja, ein bußfertiges, ein einsichtiges Herz, das ist der Weg, auf dem dieser König zu dir kommen kann. Ja. Und dann kommt Matthäus wieder und sagt so, übrigens dieser Johannes in Vers 4, er hat ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Ah ja, danke Matthäus, das ist jetzt total wichtig. Das ist total wichtig, das zu wissen. Ich habe keine Ahnung, warum Heuschrecken und wilder Honig da stehen. Ich habe sämtliche etablierten Theologen durchgekämmt und durchgesucht und Durchsuch funktioniert, was sie zu schreiben haben über Heuschrecken und wilder Honig. Und da war nur wildes Zeug, also da war nur Spekulation, wirklich. Also es gibt da 3, 4, 5 Theorien und keine ist so richtig. Ja, also man merkt selbst, die Theologen sind auch nicht so begeistert von ihren. Also man weiß es nicht. Ne? Warum? Interessanterweise findet man so, man findet einige Hinweise auf Johannes Diät, Essgewohnheiten. Man findet auch, wir wissen auch, dass die Jünger von Johannes gefastet haben. Die Jünger von Jesus haben das nicht getan. Okay, so, aber Heuschrecken, wilder Honig. Keine Ahnung. Aber das andere ist nicht so schwierig. Gewand aus Kamelhaaren und lederner Gürtel. Ganz klare Referenz. Und zwar Elia, 2. Könige 1, Vers 8, da steht, da fragen die Leute nach, ja, da war so ein Typ und dann, ja, wie sah der denn aus? Ja, der hatte ein Gewand aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel. Ah, das ist Elia, der Tischbiter. So, also ein Gewand aus Ziegenhaaren oder Kamelhaaren und ein lederner Gürtel, das war so die klassische Berufskleidung eines Propheten anscheinend. Das ist der Punkt, den Matthäus hier macht. Hey, dieser Typ, der da in der Wüste rumpredigt, ist ein Prophet. Ja? In Sacharja 13, 14, eine sehr, sehr coole Stelle, sehr aktuell, sehr aktuell. So, vor allem, wenn man bedenkt, so was die ganzen Propheten so zu dem politischen Tagesgeschehen, vor allem in Amerika, von sich gegeben haben. Lest euch mal Sacharja 13, so die ersten 5, 6 Verse durch. Ne? Witzig. Und dann steht so, also da heißt es so, die ganzen Propheten, die werden sich schämen und keiner von den Propheten will mehr Prophet genannt werden, weil die sich alle bis auf die Knochen blamiert haben. Das ist so der Kontext in Sacharja und da heißt es so, und sie sollen nicht mehr einen Mantel aus Ziegenhaar anziehen. Und die Logik ist so, die Propheten, die haben ja normalerweise einen Mantel aus Ziegenhaar. Und damit keiner merkt, dass sie Propheten sind, weil dieser Ruf des Prophetenseins, der ist so dermaßen im Keller und keiner will mehr damit assoziiert werden, ne, weil die so falsch prophezeit haben und so viel Blödsinn vorhergesagt haben, die werden ihren Mantel aus Ziegenhaar irgendwo verstecken. Und damals hatte man ja jetzt nicht so 20 Mäntel oder so, sondern ein oder zwei. Ne? Das war ja jetzt nicht so anders. Deswegen ist das hier in Sacharja 13, Vers 4, sie sollen nicht mehr einen Mantel aus Ziegenhaar anziehen, weil das ist das Zeichen eines Propheten. Ne? Und deswegen schreibt Matthäus wahrscheinlich diese Bemerkung, ne? Dieser Typ da in der Wüste, er hat einen Mantel aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel. So, alles klar. Ne? Und später entfacht er diese Diskussion, ja, ist das der Elia, der in Malachi, ist dieser Johannes der Täufer Elia, der in Malachi prophezeit wurde, der kommen soll? Und Jesus und Johannes selber ist sich da nicht so sicher, aber Jesus sagt nachher, im Johannesevangelium sagt Jesus, ja, ist er. Ne? Und das ist wieder Matthäus Art, das, was hier das aktuelle Tagesgeschehen mit den Propheten, mit dem Alten Testament, mit dem Gesetz Gottes zu verknüpfen. Und dann sind wir in Vers 5. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan und es wurden von ihm im Jordan getauft alle, die ihre Sünden bekannten. Warum tun die Leute sich sowas an? Warum gehen sie zu diesem Freak da in der Wüste? Ja. Vor allem, seine Predigt war jetzt nicht so your best life now, ne? Sondern das war eher so ein saftiger Tritt in den Hintern. Ne? Tu Buße. Johannes' Predigt war nicht darauf aufgerichtet, nett zu sein. Ne? Also in Vers 7, Schlangenbrut, Otterngezücht. So, ne? Ist jetzt nicht so klassische Predigtformeln, die man so lernt. Ne? Wenn man ein erfolgreicher Instagram-Prediger werden will. Ne? Warum werden die Leute trotzdem angezogen von diesem Freak, der keine netten Sachen sagt? Ne? Ganz einfach. Es geht eine Kraft, da ist eine Kraft hinter seinen Worten. Da ist ein anderer Geist, da ist etwas Unerklärliches und das ist auch heute noch so. Ne? Es gibt Prediger und es gibt Prediger. Ne? Es gibt Leute, die sagen interessante, lehrreiche Sachen und es gibt Leute, die sagen manchmal einfach langweiliges Zeug und es haut trotzdem voll rein, weil eine Kraft dahinter ist. Ja, und das merkt, früher oder später merkt man das. Ja. Und ich meine, Johannes war jetzt schon so, hey, du wirst nicht getauft, wenn du deine Sünden nicht bekennst. Ne? Es wurden von ihm im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. So, weißt du, was macht Johannes hier? Er macht von der Buße, die eigentlich nur so die Buße, die ja zuerst was Innerliches, Unsichtbares ist, er macht diese Buße sichtbar für alle. Also wer Buße getan hat, der wird für alle sichtbar hier einmal gedöppt von mir, so, dass alle das sehen. Ne? Also Johannes ist nicht so, ja, kannst du ja zu Hause, wenn keiner dich beobachtet, ne? All heads bowed down, all eyes closed, ne? Und dann kannst du dich mal so melden und sich für Jesus entscheiden. So, nee, von der Sorte war Johannes nicht. So, du tust Buße, alles klar, dann komm hier und zeig es allen. So, ne? Und dann steht da weiter, als es aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern, als es aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern, die zu seiner Taufe kamen, viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen. Er sieht, oh, und das ist jetzt auch wieder typisch Matthäus, hier skizziert er diesen Konflikt zwischen dem bestehenden religiösen System und zwischen dem Neuen, was hier passiert, ne? Johannes der Täufer sieht, oh, da kommen die Offiziellen kommen. Ne? Ich habe hier so einen Aufruf, hier sind so viele Leute, die wollen wissen, was läuft hier eigentlich. Ne? Und dann heißt es hier, er spricht zu ihnen, Schlangenbrut. Und die Schlange ist ja, ne, der Teufel in dieser Kultur. Ne? Also, Kinder des Teufels. Ne? Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So. Und Johannes triggert die richtig. So, seid ihr etwa hier, ihr wollt euch doch nicht allen Ernstes taufen lassen. Ihr wollt doch nicht öffentlich Buße tun. Ihr seid doch die Perfekten. Ihr wollt doch hier nicht Buße tun. Aber Buße tun ist nötig, um dem kommenden Zorn zu entfliehen. Ne? Der über alles kommt, was nicht unter Gottes Herrschaft steht. Ne? Und in Lukas 7, Vers 29 finden wir genau diesen Konflikt hier. Pharisäer kommen, aber die kommen nur als Schaulustige. Die kommen nicht wirklich, um da mitzumachen, sondern die kommen, um da mit Abstand sich das kritisch anzugucken. Da finden wir diesen, Lukas beschreibt das viel besser als Matthäus, finde ich. Das macht, ne, dann macht das Sinn. Das holen uns jetzt mal den Herrn Lukas zur Hilfe. Das ist Lukas 7, 29. Nee, doch, 7, 29. Und den Vers, den müsst ihr euch echt merken. Ne? Der wird ballern. Da heißt es, und das ganze Volk, also ist auch Johannes der Täufer, ne, in Lukas 7 taucht Johannes der Täufer berichtet, und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Also sie tun Buße und als Zeichen der Buße lassen sie sich öffentlich taufen. Und Lukas erklärt, hey, du gibst Gott Recht. Ne? Du bestätigst Gott dadurch, wenn du sowas tust. Jedes Mal, wenn du Buße tust, gibst du Gott Recht. Du machst Gott zum Herrscher, du setzt ihn auf den Thron, von dem aus er Recht spricht und richtet. Ne? Und dann heißt es in Vers 30, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Und in Elberfelder knallt das noch mehr. Die Übersetzung finde ich am besten. Da heißt es, das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Da steht, du kannst das so übersetzen, den Plan, den Gott für dich und dein Leben hatte, den kannst du wirkungslos machen, wenn du dein Leben selber lebst und nie Buße tust. Ne? Kennt ihr diese Predigten? Hey, Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Ne? Und wunderbare Gedanken und so. Und das stimmt ja auch. Ne? Epheser 2, Vers 10 steht das, und in anderen Versen steht das so. Ne? Ist ein bisschen, klar, ein bisschen vom Zeitgeist zu individualisiert, aber ist okay. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gehört, so, ne? Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich meinen Plan für mein Leben? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass dieser Plan, den Gott für dein Leben hat, dass du den wirkungslos machen kannst? Gott kann 20, 30 geniale Pläne für dein Leben haben. Und keiner von denen kann eintreffen, wenn du nicht Buße tust. Autsch. Ja? Lass das mal so einsinken. Ja? Die Pharisäer haben den Ratschluss Gottes für sich selbst, also ich darf das schon individualisiert auslegen, ja? Den Ratschluss Gottes, die Pläne Gottes, die er für sie hatte, wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von Johannes taufen ließen. Dieser öffentlichen Bußtaufe. Ja, ich finde das ballert. Wenn du keine Buße tust, kannst du den Ratschluss Gottes für dich selbst, Gottes Reich geht davon nicht unter. Ja, das juckt nicht. Aber für dich selbst, Gottes Reich, Gottes Herrschaft wird in deinem Leben nicht eine Realität werden, wenn du nicht Buße tust. Und Buße ist eigentlich was Gutes. Ne? Buße ist die Eintrittskarte. Du tust Buße, damit die Herrlichkeit Gottes in dein Leben kommt, sagt Jesaja und Johannes. Und jetzt enden wir das Ganze. Zurück zu Matthäus. Ne? Jetzt, wo Johannes das gesagt hat, jetzt britzelt es so ein bisschen, knistert es so ein bisschen in der Atmosphäre. Ne? Als er aber viele, ja, Vers 8. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. beweist doch, dass ihr das ernst meint, indem ihr mal was tut und nicht nur labert. Johannes, das ist aber gesetzlich. Voll die alttestamentliche Predigt so. Nö. Ja. Ist schon so, dass du nur mit ein bisschen anders denken und ein bisschen anders so, hast du noch nichts gewonnen. Ist nicht. Ne? Johannes hat dieses Ding mit der Taufe sich hier ausgedacht und die Buße dadurch sichtbar gemacht. Ne? Das Unsichtbare, diese Einstellung und Grundhaltungsänderung, er hat die sichtbar gemacht. Und er sagt zu den Pharisäern, hey, du kommst hier hin, du willst bei diesem neuen Ding mitmachen, zeig mir, dass du es ernst meinst. Ne? Und vielleicht ist das auch eine Frage für dich, nächste Woche, Anwendung. Ne? Gott, gibt es irgendwelche Früchte der Buße, die ich vielleicht mal tun sollte? Die ich vielleicht bringen sollte? Hast du vielleicht, gibt es da vielleicht so ein paar Sachen, die ich in Ordnung bringen sollte vielleicht? Ne? Kannst du ja mal, vielleicht traust du dich ja mal, Gott das wirklich zu fragen. Ne? Vers 9, und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Was ist das für eine Logik, wir haben Abraham zum Vater? Ganz einfach. Wir gehören ja dem richtigen Club an. Wir sind doch Gottes Kinder. Wir gehören zum verheißenen Volk, Abraham. So, ne? Wir stammen vom Abraham ab, also gehören wir zur richtigen Sekte, Denomination, zur richtigen Gruppe, zum richtigen Club, zum richtigen Verein. Das ist die Logik. Hey, ich bin doch in der Gemeinde. Ich gehe da doch immer hin. Ne? Gleiche Logik auf die heutige Zeit übertragen. Ja, ich gehöre doch dazu. Ich habe doch ein Übergabegebet gesprochen. Ich komme doch aus der richtigen Ecke. Ich bin doch nicht so wie diese bekloppten Christen da, die zwei Straßen weiter oder so. Ne? Nein. Ja, das ist die Logik. Ey, es geht hier nicht darum, welchem Club du zugehörst, was für magische Übergabeformel, Zauberformelgebete du schon gesprochen hast, wie oft du den Heiligen Geist empfangen hast oder sonst was. Es geht darum, ist dein Herz tatsächlich bereit? Ist der Weg geebnet, dass dieser König des Friedens zu dir kommen kann? Und das andere, Kirche und das andere, lassen wir jetzt mal alles, blenden wir jetzt mal alles aus. So, ist dein Herz wirklich bereit? Ja? Und das ist das Problem so ein bisschen in der Christenheit. Ne? Wir reduzieren das immer wieder auf Formeln, wir reduzieren das immer wieder auf Clubzugehörigkeit, Vereinszugehörigkeit und das ist auch normal, das ist auch in gewisser Weise menschlich, dass wir sowas machen. Ja, kein Ding. Ne? Aber wir brauchen solche Johannes der Täufer tritt in den Hintern Predigten, um uns daran zu erinnern, hey, es geht nicht darum, dass ich alles so mache, wie es in meiner christlichen Abteilung Ecke vorher erwartet wird. Es gibt eine Realität hinter dem Ganzen. Und es kann sein, dass ich ein Übergabegebet spreche und mich taufen lasse und die Realität trotzdem nicht da ist. Da muss ich mein Herz gucken. Da muss ich gucken, habe ich wirklich bereut? Habe ich wirklich Buße getan? Hat das damit angefangen? Ja, okay, dann Fehler vielleicht woanders. So, ne? Aber da gucken wir zuerst. Ja. Lass ich mich wirklich von dem König leiten? Lass ich es zu, dass er mir was sagt und ich zick da nicht rum wie ein kleines Kind und will meinen Willen haben? So, ne? Da fängt das an. Das ist die Realität. Und die zeigt sich im Leben. Ne? Und die Logik ist hier, ey, wir gehören doch dem richtigen Volk an. Ne? Und dann sagt Johannes so, denkt das nicht. Ja? Denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu wecken. So, ne? Das ist Gott völlig egal. So, ne? Und das ist natürlich der Konflikt damals, und das ist bis heute immer noch ein Konflikt, so von der Logik her, ne? Kann man das sehr gut übertragen. Ne? Und dann sagt Johannes, und mit dem Vers schließen wir, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja. Und das Neue, was hier passiert, ja, Buße ist diese göttliche Wurzelbehandlung. Gott schaut auf deine Früchte, ja, aber er behandelt die Wurzel. Er guckt nicht, ob du im richtigen Club bist und Sonntag den richtigen Livestream guckst oder dich zu der richtigen Gruppe bekennst, aber er guckt, von welcher Sorte bist du? Was für eine Wurzel, was wächst da in deinem Herzen? Was für ein Baum wächst da? Weil je nachdem, was für ein Same wächst, die Frucht wird dann früher oder später auch rauskommen. Und Gott will die Axt an die Wurzel legen. Und das ist auch was Gutes. Das ist was Gutes, wenn es jetzt mit unserer Einwilligung passiert. Denn dann geben wir ihm Recht. Und dann wird sein Ratschluss für unser Leben nicht wirkungslos. Und dann ist der Weg da, dass die Herrlichkeit in unser Herz kommen kann. Buße ist nur der Anfang. Ja. Aber wer sich dem Anfang verweigert, dessen Herz ist nicht vorbereitet für den König und für die Herrlichkeit seines Reiches. Amen. Jesus, danke, dass du kommst. Und das ist schon ein paar tausend Jahre her, dass diese Worte zum ersten Mal auf dieser Erde gesprochen wurde. Aber wir glauben, dass du jetzt näher bist. Und du kommst langsam, aber weil du uns die Gelegenheit gibst, selber auf unsere Wurzel zu schauen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du mit der Axt kommst und ein für alle Mal klare Verhältnisse sorgen wirst und aufräumen wirst mit allem Bösen. Und wir danken dir, dass diese Einladung heute noch steht, in dein Reich zu kommen, Buße zu tun, den Weg für dich bereit machen. Wir wollen dich einladen in unser Herz. Zeige uns, welche Früchte der Buße wir tun können. Danke, dass du zu uns kommen willst. Danke, dass du uns eine neue Brille geben willst, mit der wir die Welt sehen. Amen.